So kurz nach Ostern kann ich es mir erlauben, noch eine Osterpredigt, eine Auferstehungspredigt zu halten. Aber es wird nicht um die Auferstehung Jesu Christi gehen, auch nicht um unsere am Ende der Tage, sondern um unsere mitten im Leben. Anfang des letzten Jahrhunderts gab es einen deutschen Soziologen und Philosophen, und der hat über den Menschen Folgendes gesagt. Er hat gesagt, man kann sich den Menschen vorstellen wie eine Zwiebel mit mehreren Schichten. Und hier an der äußeren Schicht, so hat er gesagt, sind wir mit der Umwelt am meisten verbunden. Deshalb sitzen hier oben an der äußeren Schicht unsere sinnlichen Gefühle. Sinnliche Gefühle, das sind alle die Gefühle, die mit unseren Sinnen zu tun haben. Also das Gefühl von Kälte und Wärme, von Hunger und Sattsein. Und diese Gefühle hier oben auf der äußeren Schicht wechseln sehr schnell. Also, eben hatte ich noch Hunger, halbe Stunde später ist mir schlecht. Kann ich mir nicht vorstellen, jemals wieder Hunger zu haben. Oder auf einer Freizeit gab es mal so einen Scherzbold, der mir beim Warmduschen plötzlich das warme Ab- und das kalte Wasser angestellt hat. Den Schock könnt ihr euch vorstellen. So schnell können die Gefühle hier oben, die sinnlichen Gefühle, wechseln. Und sie sind für uns am schnellsten herstellbar. Wenn ich Hunger habe, kann ich eben essen. Ich kann mir die Gefühle, die sinnlichen Gefühle, die ich erstrebe, hier auf der oberen Schicht selbst machen. Und zwar sehr schnell. Max Scheler hat gesagt, darunter gibt es eine andere Schicht. Und dort sind unsere unsere seelischen Gefühle angesiedelt. Seelische Gefühle, das sind die Gefühle von Sympathie und Antipathie, von Trauer oder Freude. Und diese Gefühle auf dieser seelischen Ebene wechseln nicht so schnell. Also man steht nicht morgens auf mit wirklichen Traurigkeiten im Herzen, die man wahrscheinlich schon am Tag davor hat, und ist 5 Minuten später himmelhoch jauchzend. Die Welle, auf denen sich diese Gefühle verändern, ist länger. Und dann, so sagt Max Scheler, gibt es noch eine tiefste Schicht, einen Kern. Und hier, sagt Max Scheler, haben wir unsere geistigen Gefühle. Und wenn ich jetzt fragen würde, was sind geistige Gefühle, dann merken wir schon beim Nachdenken darüber, dass uns das vermutlich am schwersten zu beantworten fällt. Max Scheler sagt, hier unten im Kern gibt es eigentlich nur noch 2 Gefühle. Verzweiflung oder Glückseligkeit. Und er sagt gleich, dass das nicht Gefühle im eigentlichen Sinn sind, sondern Seinszustände. Und diese Gefühle wechseln ganz, ganz selten. Vielleicht 1 oder 2 Mal im Leben. Und jetzt sagt Max Scheler, dass wir alle die Tendenz haben, nein, ich muss vorher noch sagen, zu diesem Kern haben wir am wenigsten Zugang. Wir wissen nicht, was wir machen könnten, um hier was zu verändern. Wir können nicht per Beschluss glücklich sein. Und jetzt sagt Max Scheler, wir alle haben die Tendenz, die Probleme der jeweils tieferen Schicht auf den nächsthöheren Ebenen lösen zu wollen. Das Stichwort ist Betäubung. Und er sagt, wir wollen nicht sehen, wie es unten fürchterlich ist. Und in der Tat, man kann ja, wenn man hier unten verzweifelt wäre, mal angenommen, nichts machen, so wenig machen, wir wissen so wenig. Also kann man auf den nächsten Schichten, auf der obersten Schicht, das betäuben, hier oben. Da kann man, wenn man ganz unten verzweifelt ist, losgehen und kaufen und kaufen und kaufen. Oder man kann sich die Wampe vollschlagen und essen und essen. Am besten Süßigkeiten, die so schön runterglitschen. Oder man kann sich vor die Glotze setzen und glotzen und glotzen. Oder man kann Tabletten nehmen und sich berauschen, um es nicht mehr wahrzunehmen, wie fürchterlich es unten ist. Was müsste man tun, um hier hinzukommen? Wie kommt es dort zu Glückseligkeit oder Verzweiflung? Wie könnte sich etwas ändern? Ich möchte antworten mit einer Geschichte aus dem Neuen Testament, einer Heilungsgeschichte von Jesus, und ich lade euch ein, Markus Kapitel 5 aufzuschlagen. Markus Kapitel 5, ich lese nach der guten Nachricht. Auf der anderen Seite des Sees kamen sie in das Gebiet von Gerasa. Als Jesus aus dem Boot stieg, lief ihm aus den Grabhöhlen ein Mann entgegen, der von einem bösen Geist besessen war. Er hauste dort in den Grabhöhlen und niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihn an Händen und Füßen gefesselt, aber jedes Mal hatte er die Ketten zerrissen. Kein Mensch wurde mit ihm fertig. Er war Tag und Nacht in den Grabhöhlen oder auf den Bergen und schrie und schlug mit Steinen auf sich ein. Schon von Weitem sah er Jesus, rannte auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder und schrie: Jesus, du Sohn des höchsten Gottes, was hab ich mit dir zu schaffen? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht. Denn Jesus hatte dem bösen Geist befohlen, aus dem Mann auszufahren. Nun fragte Jesus ihn: Wie heißt du? Er antwortete: Legion, denn wir sind viele. Und er flehte Jesus an: Vertreib uns nicht aus dieser Gegend. In der Nähe weidete eine große Schweineherde am Berghang. Die bösen Geister baten: Schick uns doch in die Schweine. Jesus erlaubte es ihnen, da kamen sie heraus aus dem Mann und fuhren in die Schweine und die Herde raste das steile Ufer hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten liefen davon und erzählten in der Stadt und in den Dörfern, was geschehen war. Die Leute wollten es mit eigenen Augen sehen. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, der von einer ganzen Legion böser Geister besessen war. Er saß dort, ordentlich angezogen und bei klarem Verstand. Da befiel sie große Furcht. Die Augenzeugen berichteten ihnen ausführlich, was an dem Besessenen geschehen war, und sie erzählten auch die Geschichte mit den Schweinen. Darauf forderten die Leute Jesus auf, ihr Gebiet zu verlassen. Als Jesus ins Boot stieg, bat ihn der Geheilte: Ich möchte bei dir bleiben. Aber Jesus erlaubte es ihm nicht, sondern sagte: Geh zurück zu deinen Angehörigen und erzähl ihnen, was Gott an dir getan und wie er mit dir Erbarmen gehabt hat. Der Mann gehorchte und ging. Er zog durch das Gebiet der 10 Städte und verkündete überall, was Jesus an ihm getan hatte. Und alle staunten. In ungeheurer Dichte wird hier von einem Menschen das berichtet, was ich vorhin mit Verzweiflung beschrieben habe. Das Verhältnis zwischen ihm und den anderen Menschen ist aufs Äußerste gestört. Er gehört nicht dazu. Er stört. Er ist lästig. Die anderen haben Angst vor ihm. Deshalb wird er weggebracht, ausgeschlossen. Nicht immer geschieht das so drastisch wie in unserer Geschichte. Aber auch heute noch legen wir Menschen lahm, lassen sie nicht zu Wort kommen, überhören sie, grenzen sie aus, setzen uns von ihnen weg oder gar nicht erst zu ihnen hin. Das ist schlimm für Menschen, wo immer das geschieht. Das Schlimmste aber sind in unserer Geschichte nicht die anderen, sondern die vielen, vielen Stimmen in ihm selbst, die ihn ruhelos machen, ihn verklagen, ihn antreiben, ihn steuern. Dämonen werden sie genannt, weil sie durch und durch böse und destruktiv sind. Sie wollen vernichten und zerstören. Und wir kennen sie auch. Diese vielen Stimmen in uns, die alles, was wir erleben, kommentieren, bewerten, vergleichen, abwägen. Stimmen, die uns ständig bedrängen und verklagen. Es sind die schlimmen Sätze, die wir im Lauf unseres Lebens immer wieder gehört und verinnerlicht haben. Vom Vater, von der Mutter, von den Großeltern, vom Lehrer, vom Prediger. Strafe muss sein. Du bist aber auch zu blöd. Kannst du nicht einmal aufpassen? Du schaffst aber auch gar nichts. Nimm dir ein Beispiel an so und so. Sowas macht man nicht. Reiß dich zusammen. Wie siehst du schon wieder aus? Mit dir hat es keinen Zweck. Und du willst ein Christ sein. Und die Zahl dieser Stimmen ist Legion. Längst gehören sie so zu uns, dass wir nicht mehr genau wissen, wer da spricht, wir selbst oder fremde Stimmen. Und sie können so ein Eigenleben bekommen, dass sie wie Personen in uns hausen und uns beherrschen. Sie drängen uns, sie befehlen uns, sie zwingen uns. Sie können uns ungeduldig machen. Oder so wütend, dass wir den unbändigen Wunsch fühlen, jemanden zu verletzen, ihm eine reinzuhauen. Sie können uns dazu bringen, dass wir miese Stimmung verbreiten oder Streit anfangen und nicht aufhören, bis irgendetwas kaputt gegangen ist. Und meistens kennen wir diese Wahnsinnsspirale schon vorher und wissen zugleich, dass wir sie nicht stoppen können, bis es zu spät ist. Am Ende sind wir ratlos, traurig, verzweifelt über uns selbst. Warum bin ich nur so? Am Ende haben uns die Stimmen dazu gebracht, dass wir uns selbst verurteilen, uns schlecht fühlen, uns hässlich finden, uns schämen, uns hassen. Bis dahin, dass wir uns selbst bestrafen, selbst verletzen, um dem ganz großen Schmerz in uns irgendetwas entgegenzusetzen. Vor 2 Wochen war ich beim Zahnarzt. Und dann lag ich da so, meistens habe ich dann die Hände auf der Brust gefaltet, damit sie mir an der Seite nicht so runterbaumeln. Und als ich dann gemerkt habe, dass jetzt oben gleich der Schmerz anfängt, habe ich mit dem Daumennagel hier in den anderen Daumen reingedrückt. Ich habe das zum ersten Mal wirklich bewusst wahrgenommen, was ich da mache. Vielleicht mit dem Gefühl, ich könnte den Schmerz hier oben dadurch irgendwie kontrollieren, dass ich hier unten selbst gegenhalte. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, der sowas macht, aber ich kenne das. Manche Menschen müssen sich wund kratzen oder schneiden. So groß ist der Schmerz in ihnen, dem sie etwas entgegensetzen wollen. So muss es diesem Menschen gegangen sein. Mit Steinen schlägt er auf sich ein. Seine Verzweiflung ist so groß, dass er sich nach Jesus sehnt und ihn doch zugleich fürchtet. Wird er mir helfen können? Was wird er mit mir machen? Wird er mich überfordern? Wie soll ich denn mit all den Stimmen in mir ein neues Leben beginnen, das Jesus mir empfiehlt? Und alles ändert sich schlagartig, als Jesus ihn nach seinem Namen fragt. Die Frage nach seinem Namen ist die Frage nach seinem Sein, nach seiner Identität, nach seinem Selbstverständnis. Wer bist du? Es antworten zunächst die vielen Stimmen in ihm. So wenig weiß er noch, wer er selbst ist. Aber dann treibt Jesus all diese Stimmen aus und es ist so, als wenn man in einem schlecht gelüfteten Raum plötzlich alle Fenster und Türen öffnet und die frische Luft die schlechte Luft vertreibt. Oder ein schöneres Bild, es ist, wie wenn in einem Konzertsaal das Geplapper der vielen, vielen Stimmen aufhört, wenn die Musiker vorne ihre Instrumente stimmen. Es wird still in ihm. Und auf einmal weiß er, was er schon immer wissen könnte, was wir schon immer wissen könnten, dass nämlich nicht diese Stimmen, sondern Gott unser Herr ist. Dass nicht Dämonen, sondern Gott in uns wohnt. Dass wir Kinder Gottes sind, die niemand beschädigen und verklagen und stören darf. Denn, so sagt es Johannes, dazu ist ja der Sohn Gottes gekommen, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wir sind geschaffen zu einem guten Leben, zu guten Werken, zur Freude unseres Schöpfers, zu unserer eigenen Freude. Bleibt in meiner Liebe, sagt Jesus einmal, damit eure Freude vollkommen sei. Oder ich bin gekommen, damit sie Leben in Fülle haben. Wie also kann im Kern Glückseligkeit entstehen? Wie kann ein Mensch mitten im Leben auferstehen und heil werden? So, dass wir Gott Raum geben, dass wir ihn zu Wort kommen lassen und zu unserem Herzen sprechen lassen. Denn, und jetzt zitiere ich einen Bibeltext aus Römer 8, sein Geist macht uns im Innersten gewiss, dass wir Gottes Kinder sind. Im Innersten gewiss, im Kern gewiss. Dort, wo wir uns das helfende Wort nicht selbst sagen können, wo wir so wenig Zugriff haben, uns nicht befehlen können, sei glücklich, sei hoffnungsvoll. Das, meine Schwestern und Brüder, das wäre es. Würde sich diese Gewissheit in uns breit machen, würden wir sie jeden Morgen abrufen, aktivieren können, daraus leben, dann würde sich in unserem Leben ganz konkret etwas verändern. Paulus sagt einmal, erkennt euch doch selbst. Und er fährt fort, nämlich, dass Christus in euch wohnt. Wahre Selbsterkenntnis heißt nichts anderes als, Christus wohnt in mir. Ich bin sein Kind. Meine Identität beziehe ich von dem, der mich geschaffen hat. Ich dachte früher immer, alle Änderung in meinem Leben beginnt damit, dass ich erkenne, dass ich ein Sünder bin. Alle Erneuerung beginnt damit, dass ich erkenne, was ich alles ändern muss. Heute weiß ich, alles beginnt mit der Erkenntnis, wer ich bin. Wer in mir wohnt. Zu wem ich gehöre. Wessen Kind ich bin. Nach wem ich genannt bin. Der Prophet Jeremia sagt einmal zu Gott, wenn du zu mir sprachst, habe ich jedes Wort verschlungen. Deine Worte haben mein Herz mit Glück und Freude erfüllt, denn ich bin doch nach deinem Namen genannt, Herr, du Gott der ganzen Welt. Nicht, dass nun alle bösen Stimmen in uns ein für allemal zum Schweigen gebracht wären. Aber sie haben ihre Macht verloren. Sie müssen der Stille weichen, die wir in der Gegenwart Gottes erfahren und erleben. Deshalb sind wir hier heute im Gottesdienst, weil wir irgendwie hoffen, und glauben, dass hier Gott zu Wort kommt. Und ihr Lieben, das ist das Wesen jedes Gottesdienstes, dass Gott zu Wort kommt. Und wenn wir das nicht erlauben, dafür nicht Raum geben, dann verkommen wir zu Vereinsversammlungen. Das Wesen des Gottesdienstes ist, dass er zu Wort kommt. Ich lade euch jetzt ein, diesem gegenwärtigen Herrn Raum zu geben, indem wir ein bisschen still werden und beim Orgelstück, das jetzt erklingt, vielleicht hören, dass wir Gottes Kinder sind, dass du Gottes Kind bist. Ich wünsche uns allen diese Auferstehung heute und morgen und jeden Tag neu. Amen.